Ich glaube, dass zurzeit schon eine gewisse Irritierung der Türken selbst spürbar ist, dass sie teilweise selbst nicht recht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Es gibt auch die ganz verschiedenartigen Strömungen in der türkischen Presse, die ja auch Menschen beeinflussen. Einerseits dahingehend, der Papst ist ein Feind der Türken. Er ist einer derjenigen, der maßgeblich dafür ist, dass die Türkei nicht in die Europäische Union kommen kann. Der Papst möchte den ökumenischen Patriarchen, ein Titel, der ja von der Türkei bestritten wird, weil er nicht religiös, sondern politisch interpretiert wird. Der Papst möchte diesen Patriarchen dazu verhelfen, eine Art zweiter Vatikan zu werden. Und das Ganze sei eine antitürkische Verschwörung. Diese Stimmung gibt es da und das wirkt sich einerseits aus. Und andererseits gibt es eigentlich die jahrzehntelange positive Erfahrung, die ja auch gegeben ist, in der wir zum Beispiel auch leben. Ich bin hier seit 30 Jahren in der Türkei und wo ich mich nie bedroht oder in Sorgen um mein Leben gefühlt habe.
Woher kommt dieses zwiespältige Bild? Ist einfach die Türkei an Strömungen zu reich, zu unübersichtlich oder übertreiben die Medien?
Ich denke, dass das gerade zeigt, dass sehr viel in Bewegung geraten ist. Es war in diesen Fragen vor 20 Jahren viel ruhiger in der Türkei. Gerade weil sich so vieles in Bewegung gesetzt hat, gibt es auch Verunsicherungen. Ich sehe es fast wie in einem Krankheitsprozess, ein Fiebererscheinung und Ähnliches, die einerseits beunruhigend sind, die aber andererseits zeigen, dass sich etwas tut. Ich glaube, dass in den letzten Jahren sich sehr viel in der türkischen Zivilgesellschaft getan hat. Und genau deshalb, weil man im eigenen Land zum Teil sehr unklar sieht, wo die Zukunft hingeht. Im kommenden Jahr gibt es Wahlen in der Türkei und es ist die Frage des Parlamentspräsidenten offen, der neu zu besetzen ist. Und es gibt sehr viel Unsicherheit und Beunruhigung. Genau deshalb werden eben dann sehr gerne äußere Gefahren etwas stärker betont.
Ist der Papstbesuch auch jetzt nach dieser umstrittenen Rede von Regensburg positiv gesehen ein Zeichen, dass sich etwas tut zwischen, sagen wir mal, Staat und Kirche oder Moslems und Christen in der Türkei? Oder könnte das ein Stolperstein sein?
Die Rede in Regensburg war von der türkischen Seite her gesehen eigentlich ein unglücklicher Start. Gegenwärtig, glaube ich, wird man das erwarten können, dass vielleicht diese negativen Gefühle überwunden werden. Denn gerade in persönlichen Begegnungen kann sehr vieles wieder ausgeräumt werden. Ich denke daran, wie lange zum Beispiel Papst Johannes Paul II. Um eine positive Aufnahme von Athen her darum gekämpft hat. Und sein persönliches Hingehen und sein Auftreten dort hat dann sehr vieles bewirkt. Und ich könnte mir vorstellen, dass Papst Benedikt auch in seiner Person, wenn er jetzt zum Beispiel den eher unüblichen Schritt setzt, den Präsidenten des Direktoriums für religiöse Angelegenheiten zu besuchen, der rangmäßig weit unter ihm steht, dass das einfach Zeichen sind, die vielleicht schon wirken werden.
Gleichzeitig gab es aber Irritation, dass der Papst die Hagia Sophia besuchen will, als sei das ein Wiederaufrichten des Byzantinischen Reiches. Jetzt wird hinterher noch so als Rettungsaktion die Sultan Ahmed Moschee dran geklatscht sozusagen. Ist das eine diplomatische Rettungsaktion oder macht das die Sache wieder gut?
Da steckt sehr viel an Emotionen dahinter. Es hängt zusammen mit dem ersten Papstbesuch von Papst Paul VI., der ist damals ja rein religiös abgelaufen, obwohl er vom türkischen Staat sehr mit hohem Respekt beachtet wurde. Der türkische Außenminister hat ihn in Istanbul begleitet. Papst Paul VI. Ist nicht nach Ankara gegangen, sondern er war nur in Istanbul und in Ephesus. Und beim Besuch in der Hagia Sophia hat der Papst gebeten, darf ich ein Gebet sprechen, ist niedergekniet, hat gebetet. Es war ein Aufschrei dann in der türkischen Presse danach, weil man das ganz anders verstanden hat. Wenn der Sultan in eine Kirche gekommen ist und dort sein Gebet verrichtet hat, dann ist das praktisch damit Moschee geworden. Man hat das irgendwie interpretiert als eine Wiederkonsekrierung der Kirche durch den Papst. Johannes Paul II. War sich dieser Sache sehr bewusst und hat seinen Besuch auch auf Wunsch der türkischen Seite anders aufgezogen. Er hat bewusst begonnen in Ankara, hat dort offiziell den türkischen Staat besucht und hat dann sehr bewusst die Hagia Sophia einfach besucht, sich sie erklären lassen, ohne irgendwelche Gebetsform. Und jetzt sagt man ihm, der dritte Papstbesuch, wie wird der sein? Und da hat's ihm dann vorher schon die Zeitungsberichte gegeben, der Papst möchte in der Hagia Sophia einen Gottesdienst feiern. Und da waren natürlich sofort wieder Irritationen da. Aber ich glaube, das war allen bei der Vorbereitung des Papstbesuches klar, dass es keinen Gottesdienst in der Hagia Sophia geben wird. Der Wunsch, dass der Papst jetzt die blaue Moschee, die Sultan Ahmed Jami, besuchen soll, ist in der letzten Zeit plötzlich entstanden. Es ist für die Türkei sicher auch ein besonderes Zeichen, dass der Papst diese Moschee, ich glaube, als erste Moschee in seinem Leben betreten wird. Ich denke, dass das ein schönes Zeichen sein kann.
Dieses Skandalfoto von Paul VI. Kniend in der Hagia Sophia, das habe ich am Sonntag vorne auf dem Titelbild irgendeiner türkischen Zeitung gesehen.
Na, es kommen alle möglichen Vorurteile von bestimmten Randgruppierungen hoch, die also Kreuzfahrermentalität und Ähnliches dem Papst vorwerfen. Aber da muss man auch sehen, dass das ein Anlass ist, für kleine Gruppen sich besonders wichtig zu machen. Das gibt es aber in anderen Ländern, glaube ich, auch.
Angenommen, der Papst führe kurz an der St. Georg-Schule vorbei, würde sich hier hinsetzen und sagen, Pater Franz, geben Sie mir doch einen Tipp. Worauf sollte ich denn achten?
Ja, ich rechne nicht damit, dass der Papst von mir einen Tipp braucht. Aber ich denke, das, wofür St. Georg steht, ist, dass man sehr viel Geduld und Vertrauen braucht. Und das, denke ich, hat die römische Kirche und das Papsttum auch.
Sie sind hier als Schulleiter und als Lehrer, aber nicht als Priester. Wie kommt das?
Die Türkei unterscheidet sehr klar zwischen allen staatlichen Funktionen, und die Erziehung gehört dazu, und dem religiösen Bereich. Das ist im Grunde genommen nach dem Beispiel Frankreichs aber etwas verschärft, in dem Sinn, dass der Staat die Religion, und da denkt der Staat eigentlich an die islamische Religion, in Kontrolle halten möchte. Aus diesem Grund ist das gesamte Schulwesen der Türkei ganz klar in die nationale Ordnung eingegliedert. Es gibt zwei Ministerien in der Türkei, die den Beinamen National haben, das Ministerium für nationale Verteidigung und das Ministerium für nationale Erziehung. Und in dieses Ministerium für nationale Erziehung sind wir mit eingegliedert. Es ist eine ungewöhnliche Form, dass ein katholischer Priester Direktor einer türkischen Schule sein kann, das ist möglich, aber ich muss ihm dafür auf geistliche Funktionen, etwa als Gemeindeleiter, verzichten.
Angenommen, Sie würden mal eine Messe in der Antoniuskirche feiern oder sowas, was würde denn dann passieren konkret?
Ich denke, da würde gar nichts passieren. Es ist mir nicht benommen, meine Religion auszuüben und am Gottesdienst teilzunehmen. Allerdings kann ich nicht offiziell zwei Berufe gleichzeitig ausüben. Ich bekomme meine Arbeitsgenehmigung als Lehrer und nicht als Priester. Ich könnte sie auch als Priester bekommen, dann müsste ich aber auf die Funktion als Lehrer verzichten.